So, willkommen zum nächsten Teil der Golarion-Reihe, wo ich zu den Regionen unseres Kampagnen-Settings etwas erzähle. Natürlich mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Inneren See. Innere See, Rudi. Ja, so. Der Inneren See. Momentan bin ich noch in Avestan. Heute geht es in die strahlenden Reiche. Das ist quasi der Südosten des Kontinents Avestans. Und ja, da wird es relativ wichtig. Richtig. Außerdem als weiteren Annex heute die Explorationsarmeen. Was sich dahinter versteckt, kommen wir auch gleich zu. Ich fange mal mit dem Teil der strahlenden Reiche an, die am wenigsten Stress machen. Weil erstmal muss ich Rudi noch was geben. Ich habe ja hier die ganzen Leckerchen liegen. So, Rudi. Eine Hühnerbrust. Ja, das schmecken. Jawohl. Mit Sir Rudi. Erstmal den Teil der strahlenden Reiche, der am wenigsten Probleme macht in der Richtung. Hallo Christian, hallo Gina. Die strahlenden Reiche zeichnen sich dadurch aus, dass dort ja die Kultur, könnte man sagen, wohl am weitesten fortgeschritten ist. Dass es dort einerseits das älteste Reich des Kontinents gibt und andererseits könnte man auch sagen das jüngste. Ich fange erstmal an. Zu den Strahlenreichen zählt man das Elfenland Kyonin. Das Heimatland der Elfen grenzt einerseits an den Sellen. Dieser große Fluss bildet sozusagen die Wassergrenze zu den Flusskönigreichen und Rasmiran, was von den Elfen sehr kritisch betrachtet wird. Ja, und die Elfen haben bisher auch so diese Policy, hier lassen wir sonst keinen rein. Das ist so eine überkommene Traditionsgeschichte. Hallo Stefan, einen wunderschönen guten Abend. Das ist so eine überkommene Traditionsgeschichte, welche die aktuelle Elfenkönigin etwas abbauen möchte, denn die hat erkannt, dass man ja nicht alleine sozusagen auf Golarion existiert und man vielleicht mit den Nachbarn auch in einem gewissen Dialog treten sollte und das wird schwer, wenn man die Grenzen zumacht. Mit Grüngold gibt es eine Grenzstadt, deren Bewohner hauptsächlich Halbelfen sind. Denn ja, auch Halbelfen haben es schwer in Kyonin. Das liegt einerseits daran, ja, viele Elfen sagen, das sind ja gar keine Elfen, das sind nur halbe Elfen, diese Arroganz. Während andere Halbelfen mitleidig betrachten, ach, die werden nie so alt wie wir, die armen Kinderlein. Und dazwischen fühlen sich dann halt viele Halbelfen noch etwas verarscht. Jo, die Elfen von Kyonin sind nach dem Erdenfall schließlich zurückgekehrt. Grund dafür war, dass sich ein werdender Dämonenherrscher, der olle Baumschnitter, im Süden des Landes niedergelassen hat und dort durch die von ihm ausgehende Verderbtheit das Dornenwürr geschaffen hat. Das ist ein extrem schwieriges Gelände. Und die Elfen sind ursprünglich heimgekehrt, um halt ihr Land von dieser Befleckung zu befreien. Und da kämpfen sie jetzt schon seit ein paar Jahrtausenden gegen. Und vielleicht sind sie irgendwann mal nicht mehr zu stolz, um mal um Hilfe zu bitten. Denn ich meine, man grenzt ja auch an den Enkertansee an, man hat die Insel des Schreckens mit diesem seltsamen Tabafon als Nachbarn. Vielleicht, wie gesagt, entscheiden die sich mal irgendwann, bevor vielleicht im Dornwirt die nächste Weltenwunde aufklafft. Man weiß es nicht. Jo, das nächste etwas nicht so komplizierte Land sind die Fünf Königsberge, also das Zwergenland. Wobei dieses Reich eigentlich eher ja, in den Bergen, also unter der Erde liegt. Die Zwerge kamen ja nach dem Erdenfall im Rahmen ihrer Himmelsqueste an die Oberfläche, beziehungsweise strebten halt an die Oberfläche, errichteten ihre Himmelszitadellen, wo sie halt rauskamen. Und ließen sich schließlich angeführt von ihrem Hochkönig Targab, spreche kein Zwergisch, seht es mir bitte nach, ließen sie sich schließlich halt in dieser Bergregion nieder. Ja, die allgemeine Harmonie währte nicht lange. Irgendwann wollte dann jeder Hochkönig anstelle des Hochkönigs werden. Und als dann auch noch Thoraxfels, ein Vulkan, ausbrach und Teile des unterirdischen Reiches verheerte, ja, hatten dann kurzfristig, wenn man so aus Zwergensicht betrachtet, wenn man so 300-400 Jahre alt werden kann, sind manche Dinge eher kurzfristig, hatten dann die Droska-Anhänger das Sagen, haben kurzfristig halt das Volk geknechtet und auch mittlerweile sind die Zwerge der Fünf Königsberge, naja, nicht so ganz geeint. Also überhaupt die Zwergenheit, jede noch bestehende Himmelszitadelle hat eigentlich ihren eigenen Hochkönig. Und so an einem gemeinsamen Strängen ziehen, das liegt denen auch nicht. Die Fünf Königsberge haben ihren Namen daher, dass sie so Mount Rushmore-mäßig das Konterfei von insgesamt halt 5 Zwergenkönigen in die Felswände gekloppt haben. Ja, wie es zum Ausbruch von Thoraxfels, wie gesagt, später Droskas Klippe kam, kann man im Abenteuerpfad Zeit der Asche lesen und auch die Abenteuersammlung Falkengrund spielt eigentlich am Fuße der Fünf Königsberge, wenn auch im andorranischen Grenzgebiet. Andorran komme ich gleich. So, dann haben wir Duma. Duma ist das Kapitalistenländle pur. Duma wurde durch die Prophezeiungen des Kalistrade geprägt, der halt effektiv gesagt hat, ja, du kannst dein Reichtum mit ins Jenseits nehmen. Ja, ja. Was sich genau dahinter versteckt, dazu sollte man eventuell den Almanach zu Duma lesen, wo das mit den Prophezeiungen und welche Folgen das hat und dass die Drumischen, die Propheten, also sprich die Jungs, die zur Lebzeit unglaubliche Reichtümer anhäufen, um sich dann quasi in, ja, mit Goldüberzug und ähnlichem mumifizieren zu lassen, dass die durchaus mit Pharasma auf Kriegsfuß stehen könnten. Wie gesagt, Spoiler, wir haben den Drumer-Almanach leider nicht übersetzt, weil ja das, wenn mir recht ist, der letzte Quellenbuch, das noch für Pathfinder 1 erschienen ist. Leider, leider. Schönes Buch mit Lamas. Mit rosa Lamas. Ich glaube, sie pupsen auch Regenbögen. Man nagelt mich nicht fest. Auch Duma grenzt an den Enkatan-See und hat dadurch durchaus Interessen, eigentlich gegen den wispernden Tyrannen vorzugehen, wobei Duma ziemlich Geldmittel locker machen könnte. Ja, wie gesagt, es ist das eigentlich das Zentrum des Kommerzes und Kapitalismus in der Region. Die Anhänger der Prophezeiung von Kalistrade folgen eigenen Verhaltensregeln, eigenen Essensvorschriften, auch dass sie keinen Hautkontakt zu anderen, zu Ungläubigen haben, deswegen gibt es lange Handschuhe und Schleier und sonst was. Ja, seltsames Völkchen. kann man sich mal mit beschäftigen. So, jetzt wird es etwas komplizierter. Ich habe auf meiner Liste noch die Ländlers Andoran, Galt und Taldor. Und da sowohl Andoran wie auch Galt sich von Taldor abgespalten haben, muss ich mal mit Taldor anfangen. Taldor ist das älteste Menschenreich in der Region der Inneren See und möglicherweise auch auf ganz Golarion. Da wir zu den anderen Kontinenten jetzt nicht so viele Infos haben, halte ich mich da etwas bedeckt. Ich habe mir auch extra dazu noch eine Übersicht aus dem Almanach zu Taldor, den wir zum Krieg um die Krone AP gemacht haben. Habe ich mir kurz rausgeholt. Taldor wurde, also der Kern, oder beziehungsweise der Kern von Taldor wurde so etwa im Jahre 1281 vor Absaloms Grundsteinlegung geschaffen. Da hat ein Mann namens Taldaris mehrere Stadtstaaten, die halt an der Küste lagen, unter seiner Herrschaft vereint. Ja, die Ur-Taldani war so eine Mischung aus Überlebenden von Asland, Tassiloniern, die also auch aus aslandische Wurzeln hatten, Keliden und all den Regionen, denen, die in der Region da lebten. Ja, und Taldaris, wie gesagt, hat sie hat diese verschiedenen Fürstentümer unter sich geeint und hat dann den Titel des Herrn der Stadt Opara angenommen, Großfürst. Er war also der erste Großfürst von Taldor und damit der Begründer dieser Linie, auch wenn man später dann vom Kaiserreich Taldor spricht, muss man sich hier in diesem Sinne eigentlich nur merken, eigentlich haben die Taldani keinen Kaiser, sondern sie haben einen Großfürsten. So, jetzt kann man auch eigentlich abwechselnd von Taldani und Taldana sprechen. Soweit ich es durchblicke, würde ein Bewohner Taldors von sich selber als Taldani sprechen, während man anderswo in der Gemeinschaft eher Taldaner sagen würde. Das ist das, was ich letztens zum Thema Sprachen angebracht habe, dass halt die Taldana oder Taldani halt das quasi die Hochsprache des Kontinents beherrschen, die Oxford-Version der Gemeinsprache, während das Taldanisch, was als Gemeinsprache ansonsten benutzt wird, eher halt dem Gossenlatein gleichkommt. Jo, und damit ist halt Taldor auch älter als die Stadt Absalom, damit auch älter eigentlich als der Arodenkult, 1200 Jahre davor. Und das Land Taldor hat Aroden überlebt. Wenn man es also so sehen will, haben sie einen Gott kommen und gehen sehen. Was mit Aroden los ist, keine Ahnung, habe ich ja zum Auge des Schreckens vor 2 Wochen erzählt. Er ist verschwunden, vielleicht ist er tot, vielleicht ist er auch in irgendeinem Folterkeller eingesperrt, man weiß es nicht. Ja. Die Expansion Taldors erfolgte hauptsächlich im Rahmen der sogenannten Explorationsarmeen, die dann dann losgeschickt wurden. Die erste Explorationsarmee ist im Jahre 37 nach Absaloms Gründung, also da war das Taldanische Reich dann schon 1300 Jahre alt. Älter Falter, das ist wieder dieses Problem mit dem Kalender und der Zeitrechnung, wo James Jacobs damals selber gesagt hatte, Ben Jacobs und hier der andere, wo die verschiedenen Designer schon gesagt haben, hätten sie nochmal eine Chance, würden sie wahrscheinlich von diesem Erdenfall bis jetzt 10.000 Jahre, würden sie das vielleicht auf die Hälfte oder noch weniger reduzieren, einfach damit diese Zeiträume nicht so unglaublich gewaltig und auch eigentlich aus unserer Sicht unglaublich sind. Ja, wie gesagt, Taido hat quasi 1300 Jahre gebraucht, um aus der Stadtstaatenphase, wenn man jetzt so bedenkt, das ist vielleicht antikes Griechenland so im Vergleich, in eine Expansionsphase überzugehen. Wenn man jetzt Vergleich sieht, Stadtstaat Rom zum Beispiel, wie schnell die den italienischen Stiefel sich unterworfen hatten, dann die Kriege gegen Karthago geführt haben, sich auf Sizilien, Nordafrika und die Iberische Halbinsel ausgedehnt haben, ja, ein Weltreich aufbauten, das dann in weniger als 1300 Jahren dann auch wieder zerfallen war, kann man das etwas kritischer sehen. Vielleicht. Nun gut, die erste Explorationsarmee zog dem Sellen nach, beziehungsweise, ja, man muss sich das vielleicht so vorstellen, so à la römische Legion mit großen Versorgungszügen, mit Trossen. Ja, die Grenze quasi der Ostausdehnung war das Weltenrandgebirge, sodass man halt zwischen dem Sellen und dem Weltenrandgebirge halt das Gebiet bis hoch an die Grenzen der heutigen Flusslande so einigermaßen für Taldor jetzt eroberte, in Anspruch nahm, für Siedler bereitete und auch an das Ostufer des Enkatansees vorstieß. Ja, man muss sich das halt vorstellen, dass diese Explorationsarmee nicht einfach nur losmarschierten, sondern, wie gesagt, die Analogie zu den römischen Legionen, dabei auch Straßen bauten, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen wahrscheinlich auch Kastelle und Verteidigungsanlagen, wo dann nachrückende Siedler erstmal einen Ausgangspunkt hatten und von wo aus dann das Land weiter erschlossen werden konnte. Ja, und sie werden wahrscheinlich auch so diverse Monster weggeplättet haben. Die dritte Explorationsarmee zog dann 499 nach Absaloms Gründung, also weitere 450 Jahre später, los. Und jetzt steht hier natürlich immer nicht gewissermaßen, wann dieser, jetzt hier in meiner Übersicht aus dem Almanach, steht halt nicht, wie lange die Explorationsarmee eigentlich aktiv war. Ob das jetzt ein mehrere Generationen Unternehmen war oder ob es halt einfach hieß, so, jetzt marschiert mal 10 Jahre nach Norden. Was für eine Armee manchmal etwas sehr langsam war, wenn halt bestimmte Pflichten dazu kamen. Ja, also wie gesagt, das halt dann um 500 nach Absaloms Gründung, muss immer versuchen, nicht nach Christus, ja, hat man halt dann, ist man dann halt am Enkatansee weitergezogen, hat das Nordufer erkundet, ist wahrscheinlich auf die frühen Siedlungen in Ustalaf gestoßen, wo halt die warisischen Wanderer sich niedergelassen haben. Ja, und ist dann halt bis an den Westen gekommen, hat eigentlich um so Ecken wie das Orkland, also Belgsensmoden, das Orkland und auch ja, Varisia und die Riesengebiete einen kleinen Bogen gemacht. Ja, und ist dann schließlich am Westufer des Enkatansees hat die Expedition dann geendet. Interessanterweise ist dann die dritte Explorationsarmee erst 1520 nach Absalom losgezogen. Ich gehe mal davon aus, da man bei Taldor von einer Blütezeit von über 5000 Jahren spricht, dass man halt diese Schübe an Expansion versucht hat, möglichst darüber zu verteilen. Ja, und dann gab es halt den Punkt, ab dem keine Expansionsarmeen mehr marschierten und danach, ja, trat dann auch ein Stillstand ein im Reich. Aber erstmal weiter, also es wurden halt weitere Orkland. Ja, Matthias, ich grüße dich. Das Orkland von Pathfinder ist halt das sogenannte Belgsens Boden, wo der orkische Kriegsherr Belgsen gesagt hat, alles meins. Naja, nachdem er tot war, haben sich natürlich die Orkhäuptlinge unter seiner Führung zerstritten, weil halt jeder sagte, alles meins. Und der Zustand hält mehr oder weniger bis jetzt noch an. Halt, wo Orks leben, ist das Orkland. Ich hoffe, meine Erklärung ist einigermaßen nachvollziehbar. Schön, dass du da bist. Jo, also wie gesagt, es verstrichen dann zwischen dem Start der zweiten und der dritten Explorationsarmee knapp 1000 Jahre, während die vierte Explorationsarmee dann nur 160 Jahre später, also im Jahre 1683 nach Absaloms Gründung, losmarschierte, dieses Mal eigentlich am Nordufer der Inneren See langzog. Hallo Helmut, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Jetzt tauchen hier Leute auf. Meine Güte, ich habe Zuschauer. Ja, ich habe extra ein bisschen bis zum Abend gewartet, weil ich habe um 14 Uhr hatte ich den Pathfinder Werkstatt-Stream gemacht und Facebook muckelt ein bisschen, wenn man auf so einer Seite wie halt so einer Produktseite zu oft gewissermaßen ins Internet trötet, dann wird nämlich die Reichweite erstmal etwas eingeschränkt. Und ja, deswegen habe ich 4 Stunden gewartet. Ja, okay, also die vierte Explorationsarmee marschierte an den Gestaden der Inneren See entlang. Ja, nahm halt in Besitz die jeweiligen Küstenregionen, das was heute Südandoran ist, sowie halt was dann später als Isca und Heliax auf dem Atlas auftauchte. Man drang jetzt halt bis zu den westlichen Spitzen bis zur Südwe zur West Süd südwestlichen Spitze des Kontinents vor. Ja, und überall wurde das Tal'Danische Banner gehisst, arbeitete sich dann entlang diverser Bergkämme und stieß schließlich mit den Punkten zusammen, wo die dritte Explorationsarmee am Enkatansee gewissermaßen abgebrochen hatte. Das war jetzt die vierte. Oh, okay, das war die vierte. Nee, noch nicht die fünfte. Also die vierte, die 1520 loszog. Gut, 1683 wurde dann so ein bisschen der Sack zugemacht und das Gebiet des heutigen Andorans einverleibt. Dann zog die sechste Explorationsarmee 2009. Da war also Andoran schon über 3000 Jahre alt. Andoran, der Teil nur. Verdammt. Langsam bin ich auch durcheinander. Das ist furchtbar mit mir. Ja, also es ist klar, dass sowas geht eigentlich nur in Fantasy Landless. Wenn man mit so riesigen Zeiten jongliert. Ja, dadurch wird es auch ein bisschen schwerer glaubwürdig, weil vor allem man muss ja dann auch für die gesamten Gebiete, die irgendwo dann angegliedert wurden, sagen, okay, die hatten jetzt so und so viele Jahre sozusagen Kultur oder ja, wie wird es, wenn sie irgendwann mal das Padischer Reich von Kele springen, also insbesondere das persische Großreich von Golarion, das wahrscheinlich ein ähnliches Alter hat und wo man zur Technik, Magie auf Kalini, also die Elementargeister, zurückgreift und Flaschengeister. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie das dann erklären wollen, aber wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, meines Erachtens haben sie jetzt zur zweiten Edition die Chance verpasst, den Kalender etwas zu bereinigen. Gut, andererseits, das hätte man ihnen auch nicht abgenommen und sie wollten ja Golarion Golarion bleiben lassen. Also gut, die fünfte Explorationsarmee. Warum komme ich hier durcheinander? Ganz einfach, weil die sind hier aufgezählt. Erster Punkt, die Fürstentümer von Tal'Daris, also die Grundausdehnung von Taldor. Und dann zweitens die erste Explorationsarmee. Drittens die zweite Explorationsarmee. Und da kommt man zwischen 1 und 2 ganz schön durcheinander, wenn man nur so macht. Also die fünfte hatte die Flusskönigreiche zum Ziel, hatte auch sehr viel kartografiert, ist ja, also hat also das Gebiet wirklich, was heute die Flusskönigreiche sind, für Taldor eigentlich eingenommen, an die Flaggen gehisst. Und hat sich dann an den Grenzen quasi die Fresse eingeschlagen. Nach Norden stieß man auf kelidische Barbaren, die nicht so darauf standen, ja, von irgendwelchen Leuten aus dem Süden erobert zu werden. Möglicherweise hatten die Kelidien zu diesem Zeitpunkt schon Lasergewehre. Nicht drüber nachdenken. Also sprich, da ist man dann nicht weiter nach Norden gezogen. Außerdem hatten die damaligen Großfürsten so langsam Maleschen, sich mit den Keliden anzulegen, weil die hätten sich ja verbünden können. Und so eine Barbarenhorde aus dem Norden, das na, lieber nicht. Stattdessen richtete halt diese Explorationsarmee den Blick nach Osten. Ja, und stieß dann in der Region der Felstürme von Levenis auf Zentauren. Und die Tal'Darer sagten, hey, wir wollen hier durch. Und die Zentauren sagten, ihr kommt hier nicht durch. Ja, man hat sich nicht einigen können. Oh, da ist was gescrollt. Moment. Oh, Tom ist auch da. Tom! Ja, Geschichtsstunde, genau. Das scrollt leider an der Seite nicht von selber und ich muss dann immer gucken, ist da jetzt der Balken weitergerutscht. Manchmal fällt es mir auf, manchmal nicht, deswegen sind da manchmal so ein paar Minuten Verzögerung, bevor ich jemanden bemerke oder reagiere. Seht es mir bitte nach. Ich bin nur ein kleiner, dicker Mensch. Kann nicht anders. Okay. Ja, mit den Zentauren gab es dann Zoff, denn die Tal'Darer wollten unbedingt. Das hat die auch gar nicht interessiert, wirklich, durch das heilige Land der Zentauren. Heiliges Land im Sinne von, da haben die ihre Toten bestattet. Und wahrscheinlich wurde auch die eine oder andere Bestattungsstätte ja, geplündert. Denn die Zentauren haben dazu geneigt, ihre Toten, ja, so wie manche Ureinwohnerstämme Nordamerikas, haben die ihre Toten nicht begraben. Sondern einerseits gab es wohl einen Teil der Zentauren, die in sozusagen Mausoleen ihre Toten untergebracht haben, und andererseits wurden die Freiluft bestattet, nach dem Motto, wir geben es der Natur zurück, nur dass die dann halt immer noch ihre Ketten und, ja, wie nennt man da bei einem Zentauren, die Armreifen an der Füße, also, ja, so mit Schmuck bestattet wurden. Was für so taldanische Schatzjäger natürlich eine sehr große Versuchung war. Außerdem gab es in der Region, oder gibt es dort immer noch, für diejenigen, die das Pathfinder-Computerspiel, ne, Kingmaker, gespielt haben, die wissen das auch, diverse zyklopische Relikte. Und damit meine ich jetzt nicht hochaufragende Ruinen, wobei. Das stimmt in diesem Fall auch, sondern halt welche, die von Zyklopen errichtet worden waren. Das war nämlich, ja, so um 1000 nach sind nämlich die Zyklopen gewissermaßen verblödet. Woran es lag, unbekannt. Sowohl das Zyklopenreich, welches damals auf den Fesselinseln existierte, ist untergegangen, weil man angefangen hat, da irgendwelche Blutgötter anzubeten und Opfer zu bringen und dass halt die zivilisatorisch hochstehenden, kulturell hochstehenden Zyklopen zu diesen degenerierten, einäugigen Riesen wurden, die man heute aus dem Monsterhandbuch kennt. Die einzigen Zyklopen, die das offenbar überstanden haben, leben im Archipel von Iblios auf der anderen Seite von Kasmaron. Und im Schlangenschädel-AP hat man möglicherweise Gelegenheit, einen dieser alten, hohen Zyklopen, der noch über seine geistigen Kapazitäten verfügt, zu treffen. Wenn ihr das tut, schlagt ihn bitte nicht tot, er ist ein ganz lieber. Gut, also zwischen den Zentauren und den Taldanern der Explorationsarmee kam es zur gnadenlosen Schlacht. Ja, und das war dann das Ende der Explorationsarmee. Da waren dann nicht mehr so viele über, die noch irgendwohin exploradieren konnten. Die Überlebenden zogen sich zurück und in Opara beschloss man, naja gut, da im Zentaurenländler, da sollte man vielleicht erst wieder hin, wenn wir genug Leute haben. Und es gibt momentan andere Dinge, die haben Vorrang und so weiter und so fort. Und, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Gebiet, ja, wurde nicht wirklich gehalten. Dass also die Flusskönigreiche sehr schnell halt in diesen anarchischen Zustand zerfielen. Wer dort sich seinen Claim abstecken kann, der kann ihn behalten, solange er ihn halten kann. Für die Zentauren hatte das Ganze auch eine Folge. Gut, die liegt unter meinem Schreibtisch. Und er hat gepupst. Vielleicht sollte ich ihm weniger zu essen geben. Oh, jetzt guckt er nicht begeistert. Also wie gesagt, die Zentauren. Für die Zentauren war das Ganze fast eine ausrottende Erfahrung, denn die gesamte Kriegerschaft der patriarchalischen Zentauren der Region blieb auf dem Schlachtfeld. Ja, von den Stämmen der Region blieben also nur die Frauen über, die Alten, die Kranken und Schwachen, sowie halt die Kinder, naja, und die paar Verletzten, die sich aus dem Schlachtfeld zurückgerettet haben. Hallo Mike! Meine Güte, wie viele Leute hier auftauchen? Die Zentauren, beziehungsweise die Region gingen als das Niemandsland ein, die Niemandshügel. Ja, also das Zentaurenhügelland, also nicht Niemandsland, also das niemandem gehört, sondern Niemands, dort gibt es keine Männer. Denn jetzt haben dort, denn danach haben dann die Zentaurinnen das Sagen übernommen und das ist wohl unter den bekannten Zentaurenstämmen weiter im Osten in Jobaria, also eigentlich schon auf dem Kontinent Kasmaron, gibt es weitere Zentauren, ja, Nationen ist übertrieben, aber halt Stammesgebiete, die allesamt wohl patriarchalisch organisiert sind. In den Niemandshügeln und den angrenzenden Gebieten haben halt die Frauen das Sagen und da haben sich dann halt die klassischen Rollen umgekehrt, da sie der Ansicht sind, die Männer, wenn die in den Kampf ziehen, irgendwie kommen die nicht lebend wieder, das ist irgendwie doof, sind die Männchen quasi an den Herd verbannt und dürfen nur mehr oder weniger ungefährliche Aufgaben durchführen, während so die Frauen nicht nur das Sagen haben, sondern auch gegebenenfalls in den Krieg ziehen. Nur die kleinen Zentauren müssen sie immer noch zur Welt bringen. Das konnten sie ihren Männern noch nicht aufs Auge drücken. Seht es mir bitte nach, wenn ich hier etwas ironisch bin. Mit den Niemandszentauren kann man im Rahmen des Königsmacher-APs Bekanntschaft schließen. Die sind eigentlich ganz nette Leute und bewachen eigentlich nur die Dämmerwacht. Weil dort ab und an irgendwelche zyklopischen Rückstände sich regen könnten. Nicht alle Zyklopen, die tot sind, wollen auch in ihren Gräbern bleiben. Diese blöden Zyklopen. Ja, also dann, also wie gesagt, mit dem Ende der fünften Explorationsarmee nahm Taldor eigentlich die erste große militärische Niederlage, weshalb man sich mehr dann auf die Nähe konzentrierte und 2133 nach Aruns Kalender brach schließlich die siebte, nein, die sechste, verdammt. Da ist ein Schreibfehler drin in der Tabelle. Auf die fünfte folgt die siebte. Das ist wahrscheinlich mit dieser Aufzählung zu tun. Okay, folgte also die sechste Explorationsarmee. Insgesamt waren es nämlich sieben. Die dann halt das Gebiet des heutigen Iska, Moltune und so weiter für Taldor einnahmen und damit den Enkatan-See fast umschlossen hatte. Im Gebiet von Bruma und den fünf Königsbergen, gut, da waren einerseits die Zwerge, die sagten, Leute, wir treiben gerne mit euch Handel, wir stellen euch gerne Rüstungen her, aber nicht hier, Zwergenhand. Und in Bruma, ja gut, da haben halt kelidische Barbaren, beziehungsweise deren jetzt mittlerweile relativ kultivierte Nachfahren, dann auch erfolgreich Widerstand geleistet, sodass der damalige Großfürst dann gesagt hat, okay, wir erkennen dieses Gebiet als befreundetes Land an. So eine Schwäche darf man allerdings am Hof von Taldor nicht zeigen. Dieser besagte Großfürst hat danach, glaube ich, noch zwei Wochen gelebt. Und dann steckt in seinem Rücken ein keleschitischer Dolch. Ja, Hinweis, der Attentäter war kein Kirschit, muss man wohl sagen. Ja, also dass da die eigenen Leute, wenn ihnen die Entscheidungen der Herrscher nicht gefallen haben, dann doch sehr schnell die Leutchen weggeräumt haben. Okay, ich muss mich korrigieren, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es war tatsächlich die siebte Explorationsarmee, denn die sechste und achte sind nicht auf der Karte verzeichnet, die ich hier habe. Die sechste ging nämlich nach Garund, also außerhalb der Avistan-Karte, die ich hier habe. Und die ist am Gorillakönig gescheitert. Gorillakönig erzähle ich, wenn ich nach Garund vorstoße. Also auch da eine komplette Armee verloren gegangen und jedes Mal, wenn die Taldani eine militärische Niederlage hinnehmen mussten, waren sie zwar stinksauer, aber diese Niederlagen waren meistens derartig umfassend, dass sie nicht gesagt haben, und jetzt nochmal, sondern dann haben sie sich irgendein anderes Ziel gesucht, so zu, quasi zum Ausgleich. Ja, und dann gibt es noch die achte, die vor etwa 100 Jahren gestartet ist. Das war eine Seeexpedition, die halt neue Länder jenseits der Küsten erschließen sollte. Und die wurde von einem starken Sturm nach Tianzia geschleudert, wo sie in Fernost halt ein eigenes Reich jetzt rausgeschnitten haben und dort jetzt gewissermaßen umgehen. Die 8. Explorationsarmee setzt unter dem Befehl von Generalin Ophiria Amanda Segel, um Neuländern Übersee zu entdecken, im Jahre 4606 nach Arons Kalender. Ja, sie landet in Tianzia, in Shenmen an, marschiert dann einwärts, erobert die Stadt Kamikobu und gründet die isolierte taldanische Kolonie Amananda, die jetzt auch schon 100 Jahre existiert. Und für Abenteuer in Tianzia, vielleicht für sozusagen die Avistani ein Ausgangspunkt wäre. Ja, ansonsten. Ja, 4600. Das heißt, wie gesagt, das Taldanische Reich ist 4600 plus 1200 komme ich bei 5,8 an. verdammt alt und ja, wie gesagt, es gibt keine irdischen vergleichbaren Reiche, die auch nur annähernd so alt geworden sind. 5800 Jahre, ich habe ja schon mal gesagt, vor 5800 Jahren da sind unsere Vorfahren vielleicht gerade von den Bäumen geklettert oder saßen noch in Höhlen, saßen auf alle Fälle in Höhlen oder irgendwo dazwischen. Die haben noch keine Reiche gegründet, die haben sie noch eingemacht, wenn es draußen geblitzt hat. Und ja, wie gesagt, deswegen ist es halt dieser Vergleich ist ein bisschen sehr schwierig, das auch zu erklären. Und ihr merkt, ich habe mich natürlich auch mal wieder nicht wirklich vorbereitet, könnte man sagen. Gut, Taldor hat halt durch die Kartografierung, durch die Eroberung und halt auch Beseitigung diverser Monster auf dem Kontinent, der Zivilisation und der Besiedlung großen Vorschub geleistet. Hatte natürlich, wie im Fall der Zentauren und anderer Ureinwohner, das eine oder andere Blutbad und diverse Gräueltaten wahrscheinlich auch zu verantworten. Ja, und dann im Jahre 4081 nach Aurons Kalender, also über, wenn jetzt haben wir im Augenblick 4721, glaube ich. Das war für Taldor in gewisser Weise, für das Taldanische Reich, quasi so eine Schicksalszeit. Denn auf der einen Seite hat im Südosten der alte Erzfeind Kadira wieder Stress gemacht. Kadira ist die westlichste Satrapie des Padischa-Reiches. Und würde gerne nach Avestan vorstoßen. Das sind also so ein paar ganz wilde, zornige Turbanträger. Während das Padischa-Reich eher auf wirtschaftliche Eroberung steht. Also die sagen sich, Leute, die totgeschlagen sind, die kaufen von uns nichts. Und sodass die Anweisungen aus der Hauptstadt eigentlich nach Kadira heißen, haltet mal gefälligst die Füße still. Nur dass halt die Kadiri immer gerne das überhören und ziemlich streitlustig sind. Außerdem gibt es auch in Taldor genug Leute, die gerne in den Krieg ziehen würden und halt meinen, wir hauen den Arabern aufs Auge. Sodass da auf beiden Seiten Kriegstreiber sind und halt kaum eine Generation ohne irgendwelche Scharmützel verstreicht. Und diese Gelegenheit, dass an der kadirischen Grenze mal wieder Stress war und es auch wieder Grenzscharmützel gab, nutzte der Vizekönig von Cheliax, der also die westlichen Territorien für Taldor verwaltete, um sich vom Reich abzuspalten und dabei möglichst viele andere Provinzen mitzunehmen. Ja, so eroberte er unter anderem halt die, so erhebt er erstens Anspruch auf alle Länder westlich des Sellens als Territorium seines neuen Reiches Cheliax und erobert dann später auch noch Iska und Galt, sodass aus dem großen Weltreich Taldor plötzlich eine kleine Nation, eine im Vergleich kleine Nation wird, die auf vielleicht ein Fünftel oder noch weniger ihrer ursprünglichen Größe zusammenschrumpft. Für die Taldani, Taldani haben ein sehr großes Ego, die sind halt die Größten. Schuld muss ja irgendwie, ja, die suchen also jetzt in den eigenen Reihen, ne, wer ist schuld? Intrigen werden geschmiedet, Leute werden verbannt oder enthauptet und ähnliches, weil irgendjemand muss ja in dem Sinne schuld sein. Ja, Und das sorgt dafür, dass in der Region halt ja, die heutigen Grenzen sozusagen gezogen sind. Ja, in Galt bricht infolge von Arodens Verschwinden dann die Rote Revolution aus. Galt ist, ja, vom Vergleich hier, von der Analogie her, das ist eigentlich ein revolutionäres Frankreich, wenn auch nicht technisch mit Schusswaffen und dergleichen, dafür aber mit magischen Guillotinen. Und halt die Herrschaft des Terrors endet eigentlich nicht. Das ein Regime löst das andere ab. Aber ob wirklich jetzt nach 100 Jahren endlich, ja, Frieden im Land einziehen kann, ist unklar. Unter anderem müssten dazu vielleicht die grauen Gärtner beseitigt werden. So ein mehr oder weniger Geheimbund, weil die halt alle maskiert sind, die halt sich um diese Guillotinen kümmern und die sich als die Hüter der Revolution und wer gegen Revolution ist und für Königtum Kopf ab und gegen Revolution Kopf ab und überhaupt Kopf ab, die sind irgendwie gegen alles. Das sind so ein paar, wie das war es gesagt, Wutbürger. Ja, also ob sich da was verändern wird, wird sich zeigen. Eins der Probleme ist halt, dass der Designer, der zu Anfang bei Paizo halt auch für den Bereich von Galt zuständig war, schon lange ausgeschieden ist und dadurch halt es an einer, wie geht es mit diesem Land weiter, Linie fehlt. Als die nämlich Golarion quasi erschaffen haben, die Region der Inneren See, haben die damaligen Entwickler quasi zwischen sich aufgeteilt. Du entscheidest mal, was in der Ecke passiert, du da, und dann versuchen wir es mal gegenseitig glatt zu ziehen, damit es nicht zu schlimm wird. Ja, und wenn dann einer ausscheidet, wird natürlich seine Region meistens etwas übersehen, denn mit den eigenen ist man ja beschäftigt. Mit dem, ach, da wird ein AP stattfinden, dann werde ich da mal mitreden müssen. Jo, das letzte Land, Andoran. Andoran ist eine Republik. Dort werden Abgeordnete gewählt, die dann aus ihren Reihen einen Vorsitzenden wählen. Andoran, ja, was ist da die quasi das Pendant, das Irdische? Manche sagen, es ist das postrevolutionäre Frankreich. Andere sagen, es ist die postrevolutionäre USA, also die junge USA. Ja, es hat Elemente von beidem. Also wo Galt das revolutionäre Frankreich ist, wo die Revolution und das ewige Enthaupten und der Terror nie enden, ist Andoran effektiv ein Land, wo die Revolution geklappt hat und ja, wo die Probleme jetzt eigentlich intern sind, wo man mit Korruption zu kämpfen hat, wo man mit Leuten zu kämpfen hat, wie zum Beispiel im Holzkonsortium, welches die Bewohner des Nordens, der nördlichen Regionen ausbeutet und halt versucht, mittels Korruption Einfluss auf die Politik zu nehmen und dergleichen mehr. Andoran bekämpft aber auch seit seiner Gründung, seitdem man sich jetzt dann auch von Cheliax losgesagt hat, was halt im Rahmen von Arodens Tod, Verschwinden, was auch immer passiert ist, dass halt auch das altichelische Reich dann zusammengeschrumpft ist. Seitdem bekämpfen die Andoraner die Sklaverei und setzen dafür auch unter anderem ihre grauen Korsaren ein, die versuchen halt auf der inneren See, also auf dem Meer, Sklavenhändler zu bekämpfen und Sklavenschiffe. Und Andoran ist auch mit dabei, halt zum Beispiel Halblinge zu befreien und in Cheliax die Sklaverei zu bekämpfen. Ja, wenn wir schon das Stichwort haben, Sklaverei gibt es in der Region der inneren See in erster Linie halt in Heliax. In Nidal ist es ein bisschen komplexer. Im Lande Ravunel ist die Sklaverei jetzt jüngst abgeschafft. In Moltune, ja, Moltune ist man quasi ein Leibeigener, solange man nicht die Staatsbürgerschaft erlangt hat, was man über Militärdienst schaffen kann oder halt aus einer entsprechenden Familie kommt. Dann, wo haben wir noch potenzielle Sklaverei? Ja, gut, in Irisen, weiß ich jetzt nicht, wie es unter Königin Anastasia mittlerweile läuft, in Irisen sind effektiv eigentlich, das ist in meinem Volk, ist das eigentlich auch alles Leibeigene der Adelsschicht, die halt der Adelsschicht gehören. In Neu-Tassilon wurde die Sklaverei nicht wieder eingeführt. Ja, und Taldor ist ein Komplex, ist es kompliziert, weil es da einfach mehrere soziale Schichten gibt, aber eigentlich keine Sklaven mehr. Trotzdem ist gerade die Landbevölkerung eigentlich an die Scholle gebunden und kann nicht einfach abhauen ohne Genehmigung vom Landesherrn. Absalom hat die Sklaverei auch mittlerweile abgeschafft. Ja, in verschiedenen Teilen von Garund gibt es sie noch. Und Kadira und das Padischah-Reich hält es auch so ein bisschen. Nun ist ja Sklaverei nicht gleich Sklaverei. Wenn wir von Sklaven reden, haben wir natürlich einerseits Spartacus und Co., also die römischen Gladiatoren, Sklaven, Arbeitssklaven und so weiter. Oder halt auch die in den Südstaaten der USA tätigen, aus Afrika hinübergebrachten, dunkelhäutigen Sklaven auf den Baumwollplantagen und so weiter vor Augen. Mit der Sklaverei, ja, es hängt in gewisser Weise auch davon ab, wo die Sklaven tätig waren. Es ist klar, dass wenn Sklaven auf Feldern oder in Bergwerken eingesetzt wurden oder in Steinbrüchen, es denen deutlich dreckiger ging als Haussklaven, die für die Herrschaft fast schon zur Familie zählten und dafür auch ein bisschen besser behandelt wurden. Wie es allerdings aussah, wenn so ein Haussklave nicht mehr wirklich arbeiten konnte und alt wurde und zur Last wurde, also sprich, ob man den dann nicht zu den anderen Sklaven so in die Hütten auf dem Feld exportiert hat oder ob man den dann nicht gnädig abgefrühstückt hat. Abgefrühstückt ist eine Umschreibung für, naja, da wurde halt ein bisschen Gift ins Essen gemischt und nach 3 Tagen ist dann der liebe Sklave dann verstorben. Wurde noch relativ lange, auch bis ins letzte Jahrhundert hinein, wohl auf diversen Bergdörfern und Höfen praktiziert, wenn der Altbauer oder wenn halt Gesinde auf den Höfen nichts mehr bringen konnte. Ja, ist hier so ein bisschen das Maß, aber wenn man hier bei Golarion von Sklaverei spricht, ist es wohl mehr das Peitsche auf dem Rücken Version. Deswegen natürlich alles bekämpfenswert. Ja, so. Jetzt habe ich, glaube ich, so insgesamt eine Stunde zusammengezogen, über die Region erzählt, über die Ausdehnung und den Fall von Taldor. Wie immer ein wenig wirr. Ja, rückblickend kann man noch sagen, die taldanischen Explorationsarmeen haben sich natürlich entlang natürlicher Grenzen bewegt. Das heißt, Gebirge waren etwas, das wurde erstmal nicht überquert, sondern wurde als Grenze gesehen und Wenn der Berg kam, wenn der Gebirgszug erstmal von Süden nach Norden zog, marschierte man parallel dazu. Und wenn er dann irgendwann eine Biege machte oder vielleicht von einem verdammt breiten Strom durchbrochen wurde, dann hat man halt den Fluss als neue Grenzlinie genommen und hat halt dann zugesehen, dass man die Bereiche dazwischen abgedeckt hat. Das ist ja ähnlich, hat sich durchaus auch die Zivilisation in Europa und bei der Kolonialisierung anderer Landstriche ausgedehnt. Wenn man bedenkt, in den USA, die sind dann halt nach etwa nach Westen gezogen und dann irgendwann mussten sie über die Rocky Mountains, beziehungsweise haben sich halt auch Menschen an der Westküste angesiedelt. Nur bis dann halt der Zusammenschluss von diesen Westgebieten und den ursprünglichen britischen, französischen, spanischen Siedlungsgebieten im Osten erfolgt ist, da sind einige Jahre ins Land gegangen. Ja, und wie gesagt, auch Entdecker sind halt entlang von Flüssen gezogen, einerseits, weil sie so das Wasser hatten, und Wasser ist ja doof, andererseits halt, weil das Wasser einen Weg gebahnt hat, man also auch eine gewisse Schneise hatte, an der man langmarschieren konnte. Und wer solche Spiele wie Civilization kennt oder Siedler, weiß auch, also Computerspiele, weiß halt auch, seine Einheiten kann man erst über die Berge bewegen, wenn man Straßen, Brücken bauen und sonstiges erkannt hat und erforscht hat. Oder so ähnlich. Ja, ist ja von Version zu Version ein bisschen unterschiedlich. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, nächste Woche mache ich erstmal den Festlandsbogen zu und dann geht's nach Alt-Cheliax. Übernächste Woche wahrscheinlich dann Absalom. Und dann beschäftige ich mich ein bisschen mit der Goldstraße. Außerdem habe ich ja noch die Meere und ja, über Golarion, also über den Bereich der inneren See hinaus, ist noch ein bisschen Platz für 3 oder 4 Folgen wenigstens, glaube ich jedenfalls. In diesem Sinne mache ich jetzt Ende.